Jetzt müsste es gehen. Jawohl, super. Jetzt passt der Ton auch. Und ich möchte einfach direkt mit euch einsteigen in das 6. Kapitel und die Verse 1 bis 7 lesen. Amos Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria, den Vornehmsten des Ersten der Völker, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hinüber nach Kalne und seht es euch an, und kommt dann von dort nach Hamat, der großen Stadt, steigt auch hinab nach dem Gat der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche, oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Ihr meint, ihr könntet den Tag des Unheils hinausschieben und bringt doch den Thron der Gewalttat immer näher. Sie liegen auf elfenbeinernen Betten und strecken sich auf ihren Ruhelagern aus und verzehren Fettschafe von der Herde weg und Kälber frisch aus dem Maststall. Sie fantasieren auf der Harfe und erfinden Musikinstrumente wie David. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Aber um den Schaden Josefs kümmern sie sich nicht. Darum sollen sie nun an der Spitze der Weggeführten in die Gefangenschaft wandern und das Jauchzen der Schlemmer wird verstummen. Herr Jesus, bitte ich, dass du meinen Mund auftust, das zu sagen, was du möchtest. Und dass du uns hörende Ohren schenkst, so wie Jünger hören. Amen. Ja, ein spannender Text. Amos lebte ja in einer Zeit, wo es Israel sehr gut ging. Er wirkte ja im Nordreich von den beiden getrennten Königreichen. Und das Buch ist voll mit Warnungen. Und zwar unser Abschnitt, wo ja, Amos, vor allem die Führer von Israel, warnt, dass ihr Lebensstil, so wie sie sich verhalten, das Gericht, die Gefangenschaft nach sich ziehen wird. Und ich möchte mit euch die Verse durchgehen, zuerst die Verse 1 und 2 nochmals näher anschauen. Da spricht der Amos von den Sorglosen. Mal sehen, ob das funktioniert hier. Sieht man was? Ah ja, es geht. Die Sorglosen und die Sicheren in Zion und Samaria. Zion ist Jerusalem, die Hauptstadt vom Südreich in Juda. Und dann Samaria ist im Nordreich, die Stadt dort von Israel. Und dort sind diese Vornehmen, die Ersten, die Führer von dem Volk. Sie ja, leben dort in der Hauptstadt. Diese Vornehmen ist die High Society, die oberen 10.000, die, die das Sagen haben im Land, die, die das Geld haben, die das Volk führen. Und dann heißt es hier, die Vornehmsten des Ersten der Völker. Die Ausleger sind sich da nicht so ganz sicher, was ist damit gemeint. Zum Ersten kann gemeint sein, Israel ist von Gott ausgewählt als ein besonderes Volk. Er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Sie sind ein Volk anders wie die anderen Völker, weil sie diese ganz besondere Beziehung zu Gott haben. Von daher das Erste der Völker. Aber es kann auch sein, dass diese Vornehmsten gesagt haben, ja, wir sind die Elite, wir sind die Besten. So wie mir ist sonst keiner. Ja, wir sind die Ersten. Wir sind das beste Volk, das Größte. Und sie, diese Vornehmsten, sind auch die, zu denen das Haus Israel kommt. Zu ihnen sind die Leute aus dem Volk gekommen. Für Rat, für Wegweisung, für Führung. Und dann fährt Amos hier weiter in Vers 2 und sagt, geht hinüber nach Kalne und seht es euch an und kommt dann von dort nach Hamat, der großen Stadt, steigt auch hinab nach dem Gat der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Amos führt hier drei Städte, drei Länder in der Nachbarschaft von Israel an. Große, mächtige und auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten, wie man diese Verse verstehen kann. Kalne und Hamat. Zwei große Städte und dann Gat, eine Stadt von den Philistern, dort kam der Riese Goliath her. Alle diese drei Städte oder Länder wurden auch von den Assyrern unterdrückt. Aber je nachdem, wo man Ausleger liest, manche meinen, es sei noch nicht passiert, manche denken, es ist schon passiert. Und von daher auch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man die Verse verstehen kann. Zum einen, entweder das heißt, guckt euch die an, in ihrer Größe, sie wurden auch zerstört. Was stellt ihr euch da vor? Oder es sind diese Vornehmen in Israel, die sagen, guckt euch die anderen Städte an. Ja, wir sind doch viel besser, wir sind viel größer. So mit dem Zug vom ersten Vers her. Ja, wir sind die Vornehmsten, wir sind die Besten, wir sind das erste Volk. Wir sind viel besser wie diese Völker. Und als ich so über die Verse nachgedacht habe, na, ich mir gekommen, ja, was hat es jetzt mit uns zu tun? Von uns ist keiner Bundeskanzler, von uns ist keiner Bundespräsident. Ich glaube, ich auch niemand hier im Bundestag. Ich weiß nicht, ob jemand im Stadtrat vielleicht ist. Aber was hat es mit mir, mit dir zu tun? Ich denke, jeder von uns hat irgendwo Führungsverantwortung. Sei es als Eltern, wir haben es vorher gesagt, auch wenn wir keine leiblichen Kinder haben, haben wir vielleicht geistliche Kinder oder wir sind für andere Menschen Bruder oder Schwester. Andere Menschen schauen zu uns auf, sie beobachten uns, sie folgen vielleicht unserem Beispiel. Und von daher hat dieser Abschnitt auch sehr viel für uns zu sagen. Als Menschen, die für andere Vorbild, Führer sind, zu denen andere kommen, vielleicht auch im Rat. Und hier diese Führerin Israel, sie waren stolz, hochmütig, haben von sich gedacht, sie können alles, sie sind die Besten, sie haben es im Griff. Und es hat mich daran erinnert, an das Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas Kapitel 18 vom Pharisäer und Zöllner, wo dieser Pharisäer vorne im Tempel steht und betet, Herr, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich fast, ich gebe der Zehnte, ich bin der beste Christ. Ich gehe in die beste Gemeinde. Ich habe den besten Prediger. Ja, so wie ich, wenn so die anderen auch wären. Und dann sagt Jesus, und dann war da dieser Zöllner, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und jetzt sagt dieser Zöllner, der seine eigene Nichtswürdigkeit eingesehen hat, der ging gerechtfertigt nach Hause und nicht der Pharisäer. Und hier ruft Amos diesen Führern zu, ihr in eurem Hochmut, zieht das Gericht Gottes auf euch. Demütigt euch vor Gott. Und Gott fragt uns, fragt dich, fragt mich heute, wo ist bist du hochmütig, so wie diese Leute, diese Führer in Israel? Oder bist du ein demütiger Mensch? Ist dir bewusst, dass alles, was du kannst, was du hast, von Gott kommt, geschenkt von ihm? All das Gute, was wir haben, wir haben heute Morgen so viele Gebetserhörungen gehabt. Und das ist irgendwo gewaltig, weil das bringt zum Ausdruck, ja, wir brauchen Jesus. Und ich glaube, manchmal führt er uns bewusst in Situationen, wo wir selber keinen Ausweg haben. Damit wir in Demut vor ihn kommen und sagen, Herr, ja, wir können es selber nicht, ich schaff's nicht, ich brauche dich. Wir brauchen deine Hilfe, wir sind abhängig von dir. Irgendwie sind wir alle Influencer. Vielleicht haben wir keinen YouTube-Kanal, wo wir andere beeinflussen. Aber die Frage ist, wie beeinflussen wir die Menschen? Was für ein Vorbild sind wir? Und dann führt Amos in Vers 3 bis Vers 6 aus, was so die Einstellung von diesen Führern in Israel war, was sie für eine Herzenshaltung hatten. Und ich möchte mit euch diese vier Verse näher anschauen. Vers 3 sagt er, ihr meint, ihr könntet den Tag des Unheils hinausschieben und bringt doch den Thron der Gewalttat immer näher. Die Einstellung von den Führern dort in Israel, sie war, ja, was der Amos sagt, das kommt ja noch lange nicht, wenn es überhaupt kommt. Lasst ihn schwätzen. Was Amos hier will, der Tag des Unheils, ja, man kann ihn rausschieben, er kommt nicht. Vielleicht auch die Einstellung, wie von einem der Könige Israels, wo der Prophet kam und gesagt hat, ja, es passiert aber nicht zu deiner Lebenszeit. Na, ah ja, wenn es nicht zu meiner Zeit passiert, was juckt es mich? So, und dabei merken sie gar nicht, wie sie den Thron der Gewalt immer näher bringen. Ich denke, dass damit gemeint ist, diesen Thron des assyrischen Königs, dass der über sie herrscht, dass der über sie regiert. Oder auch den Thron, auf dem sie sitzen, wo sie mit Gewalt regieren, mit Gewalt die Armen unterdrücken. Diese Führer hatten eine total falsche Wahrnehmung von sich selber und von der Zeit, in der sie lebten. Und in 2. Petrus 3, Vers 3 und 4, da schreibt der Petrus: Und wisst zuerst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Auch im Neuen Testament der Zeit waren Menschen, die sagten, ach ja, Jesus kommt nicht wieder und das Gericht kommt nicht und was die Bibel sagt, so genau weiß man es eh nicht. Aber Gottes Verheißung, sie kommt, sie trifft ein. Und wenn man Petrus weiterliest, erklärt er, es ist Gottes Gnade, dass das Gericht noch nicht eingetroffen ist, weil Gott noch langmütig ist, weil er möchte, dass Menschen zur Umkehr kommen. Und so stellt sich auch uns die Frage, erkennen wir das, leben wir in dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt, auch in der Erwartung, dass Gott Gericht bringt, vielleicht auch über unser Volk, über unser Land. Diese Führer, sie haben sich in einer falschen Sicherheit gewähnt. Sie dachten, ja, ja, ist alles gut. Machen einfach weiter wie immer. Und dann zeigt die nächste Verse, spricht Amos sie direkt an. Vers 4. Oder spricht über sie. Sie liegen auf elfenbeinernen Betten und strecken sich auf ihren Ruhelagern aus und verzehren Fettschafe von der Herde weg und Kälber frisch aus dem Maststall. Sie fantasieren auf der Harfe und erfinden Musikinstrumente wie David. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Hier, was wird hier beschrieben? Wie wird man das heute beschreiben? Naja, das teuerste Wellnesshotel, das man sich vorstellen kann, oder? Tolle Ruhelager, wo man sich ausstreckt, so ein bisschen Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Hühner in den Mund fliegen. Sie haben alles, was sie wollen hier. Sie liegen auf den teuersten Betten, auf ihren Ruhelagern strecken sie sich aus. Sie faulenzen Tag und Nacht und feiern. Sie lassen sich das beste und teuerste Essen bringen, Fettschafe von der Herde, Kälber frisch aus dem Maststall. Damalige Zeiten, das teuerste, das beste war gerade gut genug. Und dann sie lassen die Musik für sie aufspielen. Hier in der Schlachter heißt, sie fantasieren auf der Harfe und erfinden Musikinstrumente wie David. Was für ein krasser Gegensatz, dass Amos hier David ins Spiel bringt. Wer war David? Der zweite König Israels, der die meisten der Psalmen geschrieben hat. Was war der Inhalt von Davids Liedern, von den Psalmen? Was hat er geschrieben? Es war immer Beziehung zu Gott. Am einen hat er sein Herz ausgeschüttet, er hat geklagt, er hat gedankt, er hat angebetet. Aber die Psalmen sind immer er und Gott, immer die Gottesbeziehung. Und hier sind Menschen, die David nachmachen, aber ohne Gottesbeziehung. Nach ihren eigenen Ideen. Sie machen, was sie wollen. Sie fragen nicht nach Gott. Und trotzdem sagen sie hier, ja, wir machen Musik wie David. Wir erfinden Musikinstrumente, wir schreiben Lieder. Aber nicht, um Gott zu ehren, nicht, um ihre Gottesbeziehung zum Ausdruck bringen, sondern zur eigenen Belustigung, zur eigenen Freude, zum eigenen Spaß. Sie drehen sich nur um sich. Und dann in Vers 6, sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Es reicht nicht der Weinbecher, es müssen große Schalen sein, damit auch was reingeht. Manche Ausleger denken, wahrscheinlich waren es die Schalen aus dem Tempel oder die eigentlich für den Gottesdienst gedacht waren. Die haben sie sich geholt. Da haben sie draus gesoffen und dann haben sie sich die besten Öle, Wellness wohltuend, sie haben sich eingecremt und gut gehen lassen, damit sie nicht altern, damit sie immer weitermachen können. Ist es falsch, dass man mal gut isst, dass man mal ein Gläschen Wein trinkt? Salomo sagt in Prediger 2, Vers 24, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele das Gute genießen lässt bei all seiner Mühe, die er sich gibt unter der Sonne in den wenigen Tagen seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Anteil. Und dann in Kapitel 3, 13 auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und das Gute genießt bei all seiner Mühe, ist ein Geschenk Gottes. Was ist der Unterschied? Hier steht Gott. Der Mensch genießt was aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und auf der anderen Seite ist hier der dekadente Verbrauch, Vergeudung, nicht mehr in Dankbarkeit gegen Gott, sondern nur im eigenen Egoismus, in eigenem Gut gehen lassen. Wenn wir Gott danken, wenn wir was genießen, das sagt die Bibel nichts. Aber im Neuen Testament, der Paulus sagt es, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und sorgt für den Leib nicht in Bezug auf Begierden. Oder im Galater bei den Werken des Fleisches, da ist auch dabei Ausschweifung, Saufen, Fressen und dergleichen. Oder Petrus, Kapitel 1. Petrus 4, 3, denn es ist genug, dass ihr in vergangener Zeit den Willen der Heiden getan habt, indem ihr in Ausschweifungen, Lüsten, Schwelgereien, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten umherwandeltet. Und dann sagt er, das befremdet jetzt die anderen, dass ihr das nicht mehr macht. Also Gottes Wort ist ganz klar. Wenn wir essen, trinken, was wir genießen, wir sollen das aus Dankbarkeit tun, aus unserer Beziehung mit Jesus, aber nicht einfach zum eigenen, ja, für sich selber, zum Genießen, ohne Gott. Einfach mir alles holen, was ich kriegen kann. Purer Egoismus. Und dann in Vers 6 kommt das große Aber. Aber. Unsere Bibelschullehrer haben uns gelehrt, wenn ein Aber, die kleinen Wörtchen in der Bibel sind welche von den wichtigsten. Weil Aber, dieses Aber hier, das ist, ich habe mir das unterstrichen, ich mache das ganz oft in der Bibel, dass ich mir solche kleinen Wörtchen unterstreiche, weil das bringt einen Gegensatz. Aber, was haben sie? Um den Schaden Josefs kümmern sie sich nicht. Um was haben sie sich kümmert? Ihr eigenes Wohlergehen, ihren Luxus, aber um den Schaden Josefs. Und Josef steht hier für dieses Nordreich. Josef war der Vater von Manasse, der Vater von Ephraim. Das waren die zwei größten Gebiete im Nordreich Israels. Und so wird im Alten Testament immer wieder Josef für dieses Gebiet gebraucht. Und was ist dieser Schaden Josefs? Auch da gibt es ganz viele Ideen, Gedanken. Zum einen, es kann die Situation damals gewesen sein, diese Gottlosigkeit, dieser Egoismus, die Selbstsucht, auch die Reichen, die Armen unterdrücken. Wir haben ja einiges schon gehabt im Buch Amos. Der Schaden kann sich auch beziehen auf das kommende Gericht. Ich denke, dass hier so aus dem Zusammenhang einfach diese ganze Gottlosigkeit, auch dass die Führer falsche Richtung, Wege angeben, das spielt da alles mit rein. Und vor uns stellt sich die Frage, was sagt Gott zu uns? Wie sieht mein Leben aus? Kümmert mich der Schaden Josefs, der Schaden von meinem Bruder, meiner Schwester in der Gemeinde, die Situation in der Familie, am Arbeitsplatz, oder ist mir gleichgültig? Hier waren Führer, denen war alles wurscht. Ihnen war es gleichgültig. Sie hat es nicht, wie es den anderen geht. Dass sie in die Hölle laufen, dass sie verloren sind, dass das Gericht kommt, dass das ganze Volk in die assyrische Gefangenschaft kommt. Sie haben gesagt, lasst uns feiern, lasst uns genießen. Paulus ruft uns auf, unser Leben hinzugeben, unseren Leib hinzugeben, nicht zum Egoismus, zum für sich selber verbrauchen, sondern dass unser Leib ein Instrument ist für Gottesdienst. Und ich lese aus Römer 12. Römer 12 sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist diese Kraft. Zum einen die Führer in Israel, die ihre Leiber hingegeben haben, saufen, fressen, faulenzen, nichts tun. Oder hier ein Mensch, der seinen Körper hingibt, als ein Opfer, um Gott zu dienen. Ein Mensch, der sagt, Herr, gebrauch du mich, mein Körper, mein ganzes Sein, mein Leben, als ein Gottesdienst. Nicht nur Sonntagmorgens, sondern auch Sonntagmittags, auch montags, auch dienstags, in der Familie, am Arbeitsplatz. Und dass ich dort ein Mensch bin, der die anderen nicht mitreißt ins Verderben, sondern ein Mensch bin, der den Schaden sieht, der dagegen wirkt, der auf Gottes Wort hinweist, der auf Jesus hinweist. Und ich muss mich da selber an der Nase ziehen. Bekümmert mich der Schaden auch von meinem Volk? Bewegt uns der geistliche und moralische Niedergang von unserem Land? Ringen wir drum? Beten wir? Herr Jesus, halt das Schwert noch zurück. Schenkt noch Gnade, schenkt, dass noch Menschen zur Umkehr finden. Oder ist es schon normal für uns? Und dann im Vers 7 kündigt Amos nochmals an, was die Konsequenzen sind von diesem gotteslästerlichen Treiben. Amos 6, Vers 7: Darum sollen sie nun an der Spitze der Weggeführten in die Gefangenschaft wandern, und das Jauchzen der Schlemmer wird verstummen. Weil sich in der High Society, weil sich die Führung Israels gegen Gott gestellt hat, nur noch um sich selber gedreht hat, hat Gott das Gericht angekündigt. Und es ist dann wenige Jahre später auch gekommen mit dem assyrischen König. Und diese Führer, sie wurden weggeführt an der Spitze in die Gefangenschaft. Diese Gefangenschaft Israels, die war zeitlich. Es war ein begrenztes Gericht, aber es gibt auch ein Gericht, von dem die Bibel spricht, das ewig ist, ohne Ende. Ein Gericht Gottes über die Gottlosigkeit der Menschen wird zum einen ja in der Offenbarung zum Beispiel erwähnt. Da heißt es hier in Offenbarung 14, Vers 10, nee, das wollte ich gar nicht, sorry. Ich bin Johannes 3, 16, das wollte ich euch lesen. Da heißt es, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der einzige, artige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Das ist für uns. Es gibt Gericht für alle, die nicht glauben. Ein ewiges Gericht, eine ewige Verdammnis. Nicht nur eine Gefangenschaft. Und ich möchte uns heute fragen, ich denke, die meisten von uns kommen jeden Tag in Gottesdienst. Aber jeden Sonntag, sorry, danke Matthias. Jeden Sonntag in Gottesdienst. Wir gehören zu einer Gemeinde. Aber auch ein Gottesdienstbesuch, auch eine Taufe bringt uns nicht in den Himmel, sondern nur diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und diese Beziehung, die zeigt sich in unserem Alltag, in unserem Leben. Dass wir nicht in dem Lauf der Welt mitmachen, sondern dass wir anders sind. Dass unser Herz von ihm bestimmt wird. Dass er uns ja führt, dass er im Zentrum sitzt. Und dann wächst diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Paulus sagt dann, gegen diese ist das Gesetz nicht. Wie sieht es in meinem Leben aus, in deinem Leben? Wächst die Frucht des Geistes? Haben wir diese Beziehung zu Jesus? Leben wir sie jeden Tag? Oder lassen wir uns manchmal mittreiben, von unserer Umwelt mitschieben, machen mit in dem, was normal ist, was jeder macht? Der Amos wurde gesandt zum Volk Israel, um diese Führer aufzurütteln, diese High Society. Und Gott spricht heute zu uns und er möchte uns wachen, ganz neu dieses Band mit Jesus festzuknüpfen, ihm zu folgen in unserem Alltag und eine Gegenkultur zu sein zu dem, was um uns herum passiert. Ich möchte gar noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns immer wieder rufst zu dir in deine Gegenwart. Herr, dass wir unsere Leibe, unseren Körper, unser Leben dir zur Verfügung stellen. Dass du es gebrauchst, dass unser Alltag ein Gottesdienst ist. Herr, dass wir nicht uns verlieren in allem Möglichen, um uns selber drehen, sondern dass du wirklich das Zentrum bist. Dass du unseren Alltag bestimmst. Herr, schenkst, dass wo offene Augen haben, auch für die Not der Menschen um uns her, auch für ihre geistliche Not. Herr, wir bitten dich für unser Land, Herr, dass du das Gericht zurückhältst und noch Gnade schenkst, dass noch viele zum lebendigen Glauben an dich finden. Herr, schenk du uns Mut und Weisheit, wie wir diese frohe Botschaft in unserem Umfeld weitertragen können. Amen.